Jetzt versuchen wir in dieser letzten Runde hier gemeinsam mit Dr. Konrad Schetter neben mir, Asienwissenschaftler, Afghanistan-Experte vom Wissenschaftszentrum Bonn, mit Volker Kascht, entwicklungspolitischer Beauftragter von Miserior in Berlin, selber jemand, der auch viele Jahre für Miserior, aber auch für den Deutschen Entwicklungsdienst, wenn ich mich richtig erinnere, in Afrika tätig war, und mit Thomas Gebauer, der ist schon vorgestellt, sozusagen eine Zusammenfassung hinzubekommen der Debatten und vielleicht auch einen Ausblick. Also wie hat sich Entwicklungspolitik verändert? Wie hat sich der Sicherheitsbegriff bezogen auf Entwicklungspolitik? Wie hat das Entwicklungspolitik verändert? Und was für Möglichkeiten gibt es für uns doch sozusagen die Perspektive des Rechts vor die Perspektive der Sicherheit zu setzen? Und was können Hilfsorganisationen dabei tun? Wir nehmen einen Rat von Herrn Schetter an und wir hören, was bei Miserior da diskutiert wird und bei Medico. Ich gebe jetzt als allererstes Herrn Schetter die Gelegenheit, den haben wir auch noch nicht gehört. Ihr kriegt von mir sozusagen eine kleine Frage und wir führt uns auch ein bisschen zurück an den Anfang unserer Debatte, nämlich nach Afghanistan. Es gibt einen Beitrag von Dirk Niebel, unserem Bundesminister für Entwicklungszusammenarbeit, über Afghanistan, der darin eine sehr, sehr einleuchtende Argumentation hat, die lautet, es geht um die Stabilisierung von Afghanistan. Das schaffen die zivilen Helfer allein nicht, wenn wir zusammenarbeiten mit der Bundeswehr und eine Entwicklungsoffensive im Norden starten. Dann kann die Bundeswehr bald Afghanistan verlassen. Wir haben stabile Verhältnisse und es können langfristige Entwicklungsprojekte durchgeführt werden. Das ist also in Kürze Herr Niebel. Also erst Stabilität, dann Entwicklung und irgendwann auch Demokratie und Menschenrechte. Kann das gelingen, Herr Schetter, oder woran scheitert das? Ist Afghanistan sozusagen, ist das eine, wird da jetzt eine exemplarische Lösung vorgeführt, wie künftig Entwicklungspolitik auszusehen hat?
Um etwas provokant zu sein, kann man natürlich erstmal sagen, Herr Niebel hat recht. Sicherheit und Entwicklung hängen zusammen. Man kann genauso gut sagen, er hat völlig Unrecht. Und was ich jetzt gleich mit Ihnen gerade vielleicht vorführen werde, ist eigentlich die Frage, wie Sie Sicherheit und Entwicklung verstehen. Dementsprechend, je nach Standpunkt, können Sie in einer gewissen Weise sagen, der Mann hat völlig recht, oder Sie können sagen, es ist Hanebüchen, was er erzählt. Es ist also die Frage, wie Sie nicht nur Sicherheit verstehen, sondern auch Entwicklung verstehen. Bevor ich hier auf den Fall Afghanistan eingehen will, will ich zwei, drei allgemeine Bemerkungen machen, die meines Erachtens sehr wichtig sind, um diese Verbindung von Sicherheit und Entwicklung herauszuarbeiten, auf die Thomas Gebauer heute Vormittag schon eingegangen ist.
Noch lauter. Nehmen Sie die Hand am besten.
Okay, gut. Ja. Auffressen. Ich denke, ich selbst komme vom Zentrum für Entwicklungsforschung, das auch Teil des Eisenzentrums ist, bin also selbst Entwicklungsforscher. Und was ich jetzt gleich machen werde, ist in gewisser Weise eine Selbstdiffamierung, weil dann sich die Entwicklungsforschung selbst in den letzten 20 Jahren doch dazu beigetragen hat, dass wir einen Entwicklungsbegriff haben, den wie ich finde, sehr problematisch ist. Um es kurz zu machen, kann man an sich sagen, dass sich in den letzten Jahren ein Entwicklungsbegriff herausgebildet hat oder entwickelt hat. Wenn Sie zurückschauen, vor 20 Jahren ist Entwicklung als ein selbstloser Begriff wahrgenommen worden, in dem das Humanitäre sehr im Vordergrund stand, während an sich spätestens seit Ende der 80er Jahre der Begriff der Entwicklung mit dem Begriff der Interessen verbunden wurde. Sprich, den Satz, der auch interessanterweise etwa auch bei grünen Politikern häufig zu hören ist, das, was für die anderen gut ist, muss auch gut für uns sein. Also sozusagen dieser Versuch der Integration, wenn man Entwicklungsprojekte macht, dann muss auch dabei etwas für uns herauskommen. Interessant ist, wenn Sie etwa die Entwicklungspolitik der letzten 10 Jahre betrachten, dass meines Erachtens Entwicklungspolitik immer stärker zu einer Technologie der Sicherheitspolitik wurde. Dass hier etwa sehr stark etwa argumentiert wurde, etwa in die Länder, die Entwicklungsgelder gingen, gerade von staatlichen Förderungen, etwa mit Migrationsdynamiken. Stichwort wäre hier Festung Europa, die eine Rolle spielt. Der gleiche Gedanke, eben Entwicklung dort zu machen, damit die Leute dann dort bleiben und eben unsere Sicherheit, die westliche Sicherheit nicht gefährden, den westlichen Wohlstand nicht gefährden. Deswegen würde ich behaupten, dass heutzutage Entwicklung eine Sicherheitstechnologie ist und damit der Begriff der Entwicklung dem der Sicherheit untergeordnet ist. Das kann man sehr schön erkennen, auch wenn Sie sich die Entwicklungspraxis betrachten, während noch Ende der 80er Jahre man über Entwicklung gestritten hat. Es darum ging, welche Vision man von Entwicklung hatte, findet diese Diskussion heutzutage nicht mehr statt. Heute geht es um Mittelabflussdruck, um Zeitdruck, darum, dass man Projekte durchführt und weniger mehr um Inhalte, sprich um die Ziele, um die Vision. Wozu macht man eigentlich Entwicklung? Diese Frage wird eigentlich kaum noch gestellt. Das heißt, wir haben in einer gewissen Weise eine Technisierung des Begriffes Entwicklung. Entwicklung findet einfach statt. Und gerade wenn Sie sich Afghanistan anschauen, können Sie hier sehr schön feststellen, dass man einfach sagt, wir machen wieder Aufbauprojekte, Entwicklungsprojekte. Aber was der Ziel ist, das wird an sich hier wenig gefragt. Diese Bedingung, dass sozusagen Entwicklung zu einer Sicherheitstechnologie wurde und gleichzeitig zu einer Praktik verkam, indem man sich über die Vision von Entwicklung keine Gedanken mehr macht, hat an sich sich sehr stark ausgedrückt in der Interventionspraxis der letzten 20 Jahre. Etwa auf konzeptioneller Ebene in einem Begriff, der überall sehr gerne verwendet wird, der Begriff der menschlichen Sicherheit. Der Begriff der menschlichen Sicherheit ist in sich nichts anderes als das Verschwimmen von physischer Sicherheit und Entwicklung, dass man beide Begriffe zusammendenkt. Daran arbeitet sich die Vereinten Nationen jetzt seit 15 Jahren ab, uns dieses Konzept glauben machen zu wollen. Also das ist sozusagen im Moment das konzeptionelle Gedanke, der dahinter steht, letztlich mit dem Gedanken, dass eine Intervention an sich immer dann möglich sind, sofern die Sicherheit der Individuen gefährdet ist. Leider kann man sich sozusagen keine Kriterien festlegen, wann dies der Fall ist und fast nicht, wann nicht. Dies ging an sich einher damit, ich will Sie nicht langweilen, dem gesamten Konzept seit dem Brahimi-Report 2000 der integrierten Mission, dass sozusagen das Zivile und das Militärische zusammengehen soll, können Sie nachlesen in der europäischen Sicherheits- und Verteidigungsdoktrin, finden Sie auf allen UN-Ebenen, kurz gedacht, der gesamte konzeptionale Rahmen, das Militärische und das Zivile soll zusammengehen, auch institutionell in der Umsetzung auf lokaler Ebene, was dann kulminiert in dem Gedanken der zivil-militärischen Zusammenarbeit von den Militärs, kurz CIMIC genannt, hier mit dem Gedanken, dass dem Militär die Aufgabe der Koordinierung der Entwicklungszusammenarbeit zufällt, was sie in Kundus an sich alle halbe Jahre versuchen, immer wenn das Kontingent gerade ausgewechselt wird. Das sind sozusagen die grundlegenden Strukturen, die man im Kopf haben muss, wenn man über die Verbindung von Entwicklung und Sicherheit redet. Das heißt, hier wird meines Erachtens eine Mantra eingebläut, dass Entwicklung ohne Sicherheit nicht geht und Sicherheit ohne Entwicklung nicht. Früher hieß es mal Frieden und Entwicklung. Davon redet keiner mehr. Man redet nur von Sicherheit und Entwicklung. Auch das sollte zu denken geben. Mittlerweile hat man aber eine Situation, in dem eben beide Begriffe diskutiert werden, aber eben nicht mehr als Auseinandersetzung, was man unter Sicherheit versteht und was man unter Entwicklung versteht. Und ich will jetzt gerade noch an den Begriff der Sicherheit etwas vertiefen. Die Frage, ja, welche Sicherheit, von wem, für wen, diese Frage wird eigentlich nicht mehr gestellt. Ich will Ihnen gleich darüber für ein paar Beispiele noch aus Afghanistan geben. Meines Erachtens, wenn Sie etwa Afghanistan sehen, hat man hier ein Sicherheitsverständnis, das sehr stark aus der staatlichen Perspektive ist. Das heißt, man nimmt sozusagen nur Sicherheit wahr, wenn es eine staatliche Sicherheit ist. Also hier auch verbunden mit der Diskussion, die wir gerade hatten, über fragile Staatlichkeiten, dass man sozusagen den Staat als den grundlegenden Faktor betrachtet, über den Sicherheit wahrgenommen werden soll und etwa in Afghanistan geschaffen werden soll. Was machen Sie denn in Regionen wie Südostafghanistan, wo wir forschen, wo wir die Bevölkerung fragen nach ihrer Sicherheit und die sagen, die Sicherheit stellen bei uns die Stämme her und wir wollen hier keinen Polizisten sehen. Was machen Sie in so einer Situation? Wollen Sie dann hingehen und sagen, nein, unsere Vorstellung von Sicherheit ist der Polizeiaufbau, wie ihn auch die Bundesregierung auf die Fahne schreibt und wir müssen also auch hier Polizisten hinbringen, auch wenn wir ein System haben von einer Sicherheit, die durch lokale Stämme gewährleistet wird. Das ist ein System, was sehr lokal ist, was sehr konzentriert ist auf einige Talschaften, kann man nicht vereinbaren. Es zeigt aber, dass sozusagen Sicherheitsvorstellungen und darüber, wer Sicherheit geriert, unterschiedlich sind. Ein anderes Beispiel können Sie nehmen. Wir machen in Afghanistan sehr viel Forschung zu lokalen Netzwerken, zu lokalen Strukturen, dass wir in sich immer wieder feststellen konnten, dass gerade diese Netzwerke in sich die Dinge sind, über die Sicherheit geschaffen werden. Und zwar Netzwerke, die nicht nur lokal sind, sondern auch translokal sind. Das heißt, wenn ich etwa ein Problem habe, wenn ich ein Sicherheitsproblem habe, werden häufig die Fragen dafür etwa in Pakistan geregelt, nicht in Afghanistan. Das heißt, Sie haben hier Netzwerke, die sehr weitreichend sind. Können Sie etwa kennen, wenn jemand krank wird in Kunduz, ernsthaft krank, dann fährt er nach Peshawar, nach Pakistan und eben etwa, bleibt eben nicht in Kunduz. Das heißt also, Sie haben Netzwerke, die eben sehr weit gespannt sind. Gleichwohl haben wir gegenwärtig eben eine Strategie, die versucht eben gerade durch den Aufbau von Grenzen diese Netzwerke zu zerschlagen. Man kann natürlich diese Netzwerke jetzt nicht unbedingt nur positiv betrachten, man muss sie haben sicherlich eine sehr große Problematik. Ich will Ihnen nur aufzeigen damit, dass Sicherheit nicht unbedingt eben durch den Staat geschaffen wird, gerade im Land in Afghanistan, in dem der Staat eher eine sehr negative Rolle hat. Ein dritten Punkt, der mir bei Sicherheit ganz wichtig ist: Sicherheit ist ein exklusiver Begriff. Der Begriff Sicherheit schließt aus. Er trennt. Das ist eine ganz entscheidende Sache. Sicherheit ist etwas, die für jemanden da ist und gegen jemanden gerichtet ist. Sie können nie eine allgemeine Sicherheit schaffen. Sicherheit ist immer ein Begriff, der auf Inklusion und Exklusion basiert. Darüber gibt es bei dem Begriff Entwicklung unterschiedliche Meinungen. Ist die Frage, welchen Entwicklungsbegriff Sie wählen. Aber mit dem Begriff der Sicherheit können Sie in einer gewissen Weise immer wieder sagen, gegen wen Sie sich richten, wer muss draußen bleiben. Für wen ist sie gedacht, wer muss draußen bleiben? Wer stellt die Bedrohung der Sicherheit dar? Das ist in sich immer die Frage, die kommen muss. Sprich, wenn wir von Sicherheit reden, reden wir eigentlich von Unsicherheit. Wir machen einen Unsicherheitsdiskurs auf und sofern wir immer über Sicherheit reden, reden wir eigentlich über Zustände, die wir als unsicher betrachten. Hieraus ergeben sich zwei Probleme. Das erste Problem ist die Willkürlichkeit. Wenn ich mit den Sicherheitsbegriffen anfange und sage, wir haben hier fehlt es an Sicherheit, haben wir eine Willkürlichkeit, mit der ich sozusagen jeden Legitimationsdiskurs fahren kann. Beste Beispiele sind etwa die Gefängnisse in Bagram oder Abu Ghraib, in denen man eigentlich sagen kann, wir haben hier gewisse Akteure, die wir als Gefahr betrachten, ob als Terroristen, Warlords oder wen auch immer, die eine gewisse Gefahr für die Sicherheit darstellen und die deswegen eine gewisse Sonderbehandlung verlangen. Das heißt, in einer ähnlichen Weise konnten wir es auch erleben bei den Bombardements bei Kunduz im September. Auch da wurde mit der Sicherheit argumentiert, die Sicherheit der Bundeswehrsoldaten. Das heißt, mit der Sicherheitsargumentation wird eine Legitimation geschaffen, die sozusagen den Rechtsrahmen, den es geben mag, außer Kraft setzt. Das heißt, was Sie an sich haben, ist über diesen Unsicherheitsdiskurs, dass Sie eigentlich letztendlich einen Ausnahmezustand herbeireden. Ein Ausnahmezustand, in dem sämtliche Regeln, die herrschen, ausgeblockt werden. Hier können Sie an sich dann, wenn Sie wollen, auf philosophischer Ebene mit Giorgio Agamben weitermachen und dann sich sagen, dass sozusagen hier in einer gewissen Weise der Mensch von seiner politischen Existenz zum nackten Leben degradiert wird. Letztlich will ich noch ganz kurz, um es nicht zu überspannen, darauf eingehen, die grundlegende Frage, Sicherheit und Entwicklung für wen, von wem, ja für was. Wenn man da wieder nochmal das Beispiel Kunduz nimmt, ist hier immer wieder erstaunlich zu sehen, dass die deutsche Welthungerhilfe in Kunduz in Zeiten der Taliban wunderbar arbeiten konnte. Zwar hier auch einigen Auflagen unterlag, aber in sich zu der Zeit bis 2001 hier unbehelligt ihre Projekte durchführen konnte. Gleichzeitig können wir feststellen, dass gerade in Ländern mit einer militärischen Intervention Entwicklungsakteure kontinuierlich in mehr Gefahr laufen, immer häufiger entführt werden, immer häufiger ermordet werden, nicht nur in Afghanistan, sondern weltweit. Das ist ein Trend, den man einfach nicht wegreden kann. Schließlich, wenn Sie dann wirklich auf die, führt dann sich zur Frage des Selbstverständnisses von Entwicklungsakteuren. Und wenn ich mir einige Entwicklungsakteure heutzutage in Afghanistan anschaue, dann frage ich mich, wo dann sicher der Unterschied ist zu, sagen wir mal, Missionaren Ende des 19. Jahrhunderts. Die reisen sozusagen in einem großen Tross mit 3 Autos, mit Übersetzern, mit Mitarbeitern, Helfern und so weiter und so fort. Das sind sich Bewegungen, wie man sie eben aus Beschreibungen des 19. Jahrhunderts kennt. Also die Frage ist jetzt die zentrale Frage, will da Entwicklungszusammenarbeit hin oder hat man sich nicht schon in eine Richtung bewegt, die eigentlich nicht mehr erträglich ist? Schließlich ganz konkret kann man fragen, ja, für wen? Und wenn Sie hier Kundus betrachten, kann man sich sehr stark sagen, dass natürlich aus der militärischen Perspektive ganz klar EZ zuallererst zur Sicherung, zur Eigensicherung gesehen wird. Das heißt, hier geht es sozusagen darum um Force Protection. Das ist auch der ausdrückliche Befehl oder Marschbefehl der CIMIC-Einheiten, der zivil-militärischen Zusammenarbeit. Es geht zuerst um Sicherung des Militärs und dann, das heißt an sich, dass eben Entwicklung dahin fließen soll, wo es für uns gut ist. Das ist an sich die Grundstruktur, die man an sich hier verbinden kann. Und natürlich hat hier Dirk Niebel an sich sehr deutlich gemacht, dass er sozusagen hier einen deutschen Ansatz aus einem Guss haben will, klingt immer sehr schön, indem natürlich dann eben EZ und Bundeswehr an einem Strang ziehen sollen. Bei einem Verständnis, in dem man Sicherheit und Entwicklung als staatliche Entwicklung, staatlichen Sicherheit versteht, dieses Staatsparadigma hat, würde ich sagen, hat er recht. Die Frage ist halt, ob das sozusagen das Paradigma ist, das man an Entwicklung anlegt oder inwieweit man eben auch mit dem Begriff der Entwicklung sagt. Es geht darum, dass die Bevölkerung selbst entscheiden soll, welche Art von Entwicklung und welche Art von Sicherheit sie will. Schließlich ist meine Ansicht, dass das Interventionseinsätze, und das zeigt Afghanistan, glaube ich, sehr schön, hat auch schon vorher Irak gezeigt, an ihre Grenzen stoßt. Ich glaube, es wird sehr deutlich, dass über militärische Intervention man eine Entwicklung in einer gesellschaftlichen Gang bringen kann, dass man jetzt hier letztlich um Aushandlungsprozesse zwischen einem Staat und Bevölkerung es sich darum handelt und Militär hier an sich eher häufig als derjenige, der sozusagen zwischen das Militär und die Bevölkerung tritt, eher schadet als nutzt. Herzlichen Dank.
So, das war jetzt ein rasend schneller Ritt zurück und angeknüpft an den ersten Beitrag von Thomas Gebauer und gut auch nochmal, dass er in Erinnerung gerufen wurde, von Ihnen nochmal ein bisschen anders beleuchtet. Herr Kasch, Sie sind als entwicklungspolitischer Beauftragter für Miserie in Berlin. Sie haben aber auch selbst Erfahrung im afrikanischen Kontext, aber auch im asiatischen, oder? Haben wir uns darüber unterhalten? Jetzt sagt Herr Schetter, der Sicherheitsbegriff ist verbunden mit dem Staatsparadigma und es gibt aber, vielleicht muss man den Entwicklungsbegriff davon abkoppeln und über die Bevölkerung sprechen. Wenn Sie jetzt Ihre konkreten Erfahrungen rückblickend daraufhin betrachten, würden Sie das teilen oder haben Sie darauf eine andere Sicht?
Vielen Dank. Ich denke, ganz wichtig ist der Perspektivwechsel. Wir haben zwei Perspektiven. Die eine Perspektive ist die der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit und häufig auch der Blick der Wissenschaft. Die Wissenschaft hat eigentlich auch die staatliche Perspektive, die ich in vielen Publikationen sehe, während wir als Nichtregierungsorganisation die Perspektive der Bevölkerung haben. Und die Bevölkerung ist Opfer von Konflikten und das ist die Opferperspektive. Das ist genauso wie bei den Menschenrechtsverletzungen, dass wir sagen, da haben wir die Täterseite und da haben wir die Opferseite und wir sind Partei. Und wir sind als Nichtregierungsorganisation auf der Seite der Opfer und von daher entwickelt sich daraus auch unser Handeln. Und ich wollte ganz zu Anfang noch mal darauf zu sprechen kommen, weil Sie gesagt haben, es wird nicht mehr über Entwicklung diskutiert. Das halte ich für falsch. Das wird diskutiert und zwar, wir sind nicht Anhänger von Fukuyama, das ist das Ende der Geschichte. Denn die zwei hauptpolitischen Parameter der staatlichen EZ ist Demokratie und Marktwirtschaft. Und das umzusetzen, hat eigentlich den Entwicklungsbegriff ersetzt. Aber wir die Nichtregierungsorganisation, und da will ich auch Ihre kritische Haltung zu UNDP nicht teilen, das Konzept der Human Security, der menschlichen Sicherheit, umfasst eine weitere Bandbreite, die man einbetten kann in einen Rights-Based Approach to Development, also ein rechtebasierter Ansatz zur Entwicklung, der Umsetzung und Realisierung der bürgerlich-politischen Menschenrechte und der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte. Und ganz aktiv und weit vorangetrieben worden ist dies zum Beispiel in Bezug auf das Recht auf Nahrung. Und es gibt Recht auf Gesundheit und Recht auf Zugang zu sauberem Wasser. Und all diese Aspekte, ich denke, das sind wichtige Diskussionen, die von den Nichtregierungsorganisationen vorangetrieben werden, sodass wir durchaus schon eine Entwicklungsdiskussion da haben. Ein anderer Aspekt, den ich benennen wollte, ist die Frage, wie gehen wir eigentlich mit Failed States um? Dieser Begriff Failed States ist ja mal entwickelt worden, um Länder zu charakterisieren, in denen es keine Staatlichkeit gibt. Also der Klassiker ist immer Somalia. Ein Land, wo es keine staatlichen Strukturen, keine Verwaltung gibt, wo regional Warlords herrschen, die Krieg führen und wo es viele zivile Opfer gibt und die Entwicklungszusammenarbeit hat keinen Partner. Und das ist eben der Unterschied. Die staatszentrierte Entwicklungszusammenarbeit braucht den Staat als Partner, während wir als Nichtregierungsorganisation haben in der Zivilgesellschaft, auch wenn sie, dieser Begriff ist manchmal, wird ein bisschen überhöht gesehen, aber es gibt immer Strukturen, es gibt Faith-Based Organization, also ich sage das deshalb auf Englisch, weil es gibt christliche Organisationen, es gibt muslimische Organisationen, buddhistische Organisationen, die durch in ihren kirchlichen Strukturen auch als Partner für uns in Frage kommen und mit denen wir auch zusammenarbeiten. Von daher gibt es eben auch in diesen Failed States ist eben der Begriff die staatliche Perspektive und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wir haben natürlich eine ganze breite Bandbreite von Indikatoren, Beschreibungen von Failed States. Wir haben hammerharte Diktaturen, Burma, Zimbabwe, wo die Diktatoren eigentlich eine Zusammenarbeit überhaupt verweigern oder Nothilfe nur über ihre eigenen Strukturen kanalisieren lassen. Dann haben wir, nannte Somalia schon, wir haben den Kongo, wir haben Nigeria, wir haben Länder, wo es eben der Staat nur partiell Hoheitsgewalt ausüben kann, aber nicht nur im repressiven Sinne, sondern auch im positiven Sinne als Dienstleister. Der Staat kann keine Dienstleistungen wie Gesundheit und Bildung zur Verfügung stellen, Infrastruktur, dass Bauern ihre Produkte auf die Märkte bringen können. Und das sind also notwendige Dienstleistungen, die der Staat erbringen muss und die in vielen Bereichen nicht da sind, sodass also die Bevölkerung darunter in verschiedener Hinsicht leidet, sowohl als Schulkinder, als Kranke oder als Marktproduzenten. Und das ist ein großes Problem, wie gehen wir damit um? Und die Entwicklungszusammenarbeit hat in den letzten Jahren gerade auf EU-Ebene, auf DAC-Ebene versucht, Konzepte zu entwickeln. Wie geht man um mit Failed States? Kann man mit denen zusammenarbeiten? Gibt es eine staatliche Entwicklungszusammenarbeit? Und hat verschiedene Konzepte da entwickelt, ist aber letztlich nicht weitergekommen. Und da wollte ich nur kurz ein bisschen auf den Kongo eingehen, aber vorher wollte ich noch einen Punkt sagen, und zwar die Frage des Sicherheitsbegriffs, der ganz stark ja verbunden ist mit den Interessen. Und wir haben mit einer neuen Regierung, mit Herrn Niebel, der ist ja öfter schon zitiert worden, aber ich denke, es ist nicht nur Herr Niebel, sondern dass die Bundesregierung stärker das eigene Interesse nach vorne bringt. Also im Koalitionsvertrag, der ja immer zitiert wird, wie so ein Mantra, steht drin, wir leisten Entwicklungszusammenarbeit aus eigenen Interessen und basierend auf Werte. Die kommen dann auch noch, aber die Interessenlage ist schon sehr deutlich. Ich halte es nicht für falsch, dass man über Interessen spricht. Rot-Grün hat damals angefangen, also Joschka Fischer in seinem Ministerium zum ersten Mal außenpolitische Konzepte zu schreiben, in denen der Begriff des Interesses auch endlich mal formuliert worden ist. Früher waren die Interessen ganz klar im Kalten Krieg und da hat man bloß nicht darüber gesprochen und hat gemeint, wir haben ja gar keine Interessen. Und jetzt hat man es einfach mal auf den Tisch gelegt und ich denke, dass es ganz wichtig sein wird zu sehen, es sollen zwei Regionalkonzepte entwickelt werden von der Bundesregierung zu Lateinamerika und zu Afrika, die sind aber noch nicht auf dem Tisch. Also dass man sehen wird, wie mit welchen Konzeptionen und welchen Zielsetzungen die Bundesregierung ihre Regierung Politik formulieren will. Im Rahmen dieser Diskussion über die Frage, wie geht man mit Failed States um, ist ja die Frage auch, macht man überhaupt Entwicklungszusammenarbeit oder konzentriert man sich, was ja so schön ist, immer weil es ja die Kriterien gibt, Good Governance. Also die Länder, die Good Governance zeigen, kriegen viel Geld und die anderen kriegen kein Geld. Also man hat sogar den Begriff der Hilfeweisen schon für einige Länder geprägt, die also links oder rechts liegen gelassen werden und die überhaupt keine Hilfe mehr bekommen. Und da ist natürlich das Problem und da kommt das Sicherheitsinteresse rein, weil das kann dazu führen, dass Regionen sich weiter destabilisieren, sodass das Friedensinteresse oder die Stabilitätsinteresse bis hin zu Fragen von Migration, denn doch in unserem Interesse sind, dass man doch versuchen will, mit diesen Ländern zusammenzuarbeiten. Ein ganz kurz, darf ich noch? Eine Frage ist natürlich immer, wenn wir mit einigen Ländern zusammenarbeiten, nehmen wir mal die Republik Kongo, wo es vor einigen Jahren ja auch eine Beteiligung der Bundeswehr an der Beobachtermission für die Wahlen gegeben hat. Wenn wir da uns überlegen und fragen, was charakterisiert dieses Land, dass es eben auch zu diesen Failed States gehört. Und da haben wir ein ganzes großes Bündel. Wir haben Warlords, wir haben Rebellenarmeen, wir haben kriegerische Auseinandersetzungen, wir haben aber einen zerrütteten Staat, wir haben Korruption und wir haben Rohstoffvorkommen, die auch ein wesentliches Motiv für die Rebellenbewegungen sind, so dass wir nicht immer nur einseitig sehen können, aha, es gibt hier diese Konfliktsituation, wie ich wahrscheinlich liege ich ganz, ganz falsch, aber wo ich sagen würde, da sind die Konfliktlinien liegen in Afghanistan stärker auf der Hand als bei einigen afrikanischen Staaten. Und die Frage ist jetzt, wie übernehmen wir Verantwortung? Dass wir sagen, also wenn wir mal die Perspektive der Bevölkerung wieder einnehmen und sagen, wie können wir ihnen helfen? Wie können wir nicht in dem Sinne zu sagen, wir unterstützen Good Governance um Good Governance willen, sondern damit die Bevölkerung wieder Nutznießer von Dienstleistungen wie Bildung und Gesundheit wird. Und da zeigt sich, dass die Kollegen, die sich mit der Region beschäftigen, sagen, dass die Bundesregierung zum Beispiel einen Friedensfonds eingerichtet hat mit 50 Millionen, aber es wird damit gemacht, große Infrastrukturprojekte, damit die Mittel abfließen. Wir haben eine MONUC, wo die Truppensteller, also die UN-Friedensmission, die Truppensteller sind Bangladesch und Uruguay, die schicken die Leute dahin, weil sie Geld verdienen wollen und damit die von der UNO, die Soldaten noch ausgebildet werden. Das heißt also, das Engagement ist recht dürftig. Und da zeigt sich die große Widersprüchlichkeit, dass wir auf der einen Seite sagen, wir interessieren uns für diese Länder, wir versuchen dort Hilfe zu leisten, um Good Governance aufzubauen und soziale Dienstleistungen wieder wirksam werden zu lassen, aber letztlich hat es keine Nachhaltigkeit. Und das ist eigentlich ein ganz großes Problem, inwieweit gehen wir eigentlich substanziell und mit vernünftigen Mitteln, auch mit einer längeren Frist, engagieren wir uns in einigen Ländern, die eben als diese Failed States angesehen werden. Ein letztes Beispiel noch, die Situation in diesen harten Diktaturen wie Burma oder auch Zimbabwe. Also Burma ist auch ein Land, wo es kaum Handlungsmöglichkeiten, kaum Dialog gibt. Das Militär steht mit dem Rücken zur Wand. Die sagen, wenn wir einen Schritt nach vorne gehen, werden wir von hinten erschossen. Also wissen sie ganz genau, was ihnen blüht, wenn sie in einen Dialog, auch in ihren regionalen Kontexten mit den Staatschefs der ASEAN-Staaten eintreten. Zimbabwe ist ähnlich. Mugabe hat das Land ruiniert mit seiner Diktatur, ist auch nicht verhandlungsfähig. Und wir haben aber auch ein Problem und ein Dilemma, uns eigentlich mal zum Verzweifeln bringt, dass auch die Staatengemeinschaft der AU und der SADC, des Regionalverbundes der Staaten des südlichen Afrika, sich politisch nicht engagieren, und insbesondere auch nicht Südafrika, um Einfluss auf eine Änderung der politischen Situation des Landes zu nehmen. Das heißt also, wir haben es also mit verschiedenen Konfliktlinien, Konfliktbereichen zu tun, wo das Dilemma eben insbesondere in der staatlichen Politik liegt, auch staatlichen Außenpolitik und auch der Entwicklungspolitik. Und wir können nur versuchen, mit Hilfe von verschiedenen Instrumenten, mit guten Partnern, Menschenrechtsorganisationen, Organisationen der Zivilgesellschaft und gerade ist mir sehr natürlich mit kirchlichen Organisationen dort zusammenzuarbeiten, um bestimmte Dienste wie wie Gesundheitsdienste aufrechtzuerhalten, aber auch insbesondere im Bereich der Stärkung der Zivilgesellschaft und der Menschenrechtsarbeit. Das zu unterstützen. Danke.
Der Herr Kaschte hatte jetzt, vielleicht weiß ich, ob es alle verstanden haben, die Geschichte mit dem Friedensfonds. Ja, aber mir erschien das also fast ein Beispiel zu sein, ähnlich wie Afghanistan, ja, wo es sozusagen, wie sagt man, diese Zielkonflikte, die Thomas Gebauer angesprochen hat. Also, dass man eigentlich durchaus auch mit ein paar Maßnahmen was Gutes will, aber dann aus irgendwelchen, fast nicht verstehbaren Gründen nicht mal das gemacht wird. Ja? Also es gibt einen Friedensfonds, so habe ich verstanden, im Kongo, aber dann ist der Mittelabflussdruck so groß, dass er nicht für langfristige Projekte eingesetzt werden kann, sondern für sehr schnelle, sichtbare Maßnahmen, die letztlich keine dauerhafte Wirkung haben. So habe ich es ein bisschen verstanden. Ähnliches kann man ja dann auch aus dem Beispiel von Kunduz, was Herr Schäter erzählt hat, hören. Also dies möchte ich noch mal verstehen. Thomas, vielleicht kannst du mir helfen. Also warum scheitert die Politik selbst dort, wo sie vielleicht guten Willens ist? Was ist da verkehrt und was können wir dann da tun als Hilfsorganisation?
Super Frage, Dankeschön, Katja. Naja, ich habe es versucht schon auszuführen. Das Problem ist, dass es ja durchaus auch lernfähige Menschen in den Ministerien gibt oder in den Entwicklungsbürokratien, die auch Kritiken aufnehmen und Konzepte entfalten, Konzepte entwickeln und dann Dinge vorschlagen, die sich gut lesen, die man manchmal auch unterschreiben möchte und wo man sagt, klasse, es ist wunderbar. Aber wenn man es in der Gesamtschau sieht, das sind auch Leute hier wahrscheinlich im Saal, die dazugehören, aber wenn man es in der Gesamtschau der Politiken sieht, die dann entwickelt werden in Bezug auf Afghanistan und dann auch die anderen Länder und wenn man dann auch schaut, welche verschiedenen Akteure dort unterwegs sind, ja nicht nur Deutschland, sondern die USA und andere Länder, dann wird daraus ein Sammelsurium von Dingen, die sich gegenseitig wieder aufheben können. Es gibt, das muss man erstmal erkennen, es gibt keine kohärente Strategie. Sie ist einfach nicht da. Es gibt verschiedene Ansätze, die zum Teil schön sind, die sich zum Teil in der Rhetorik gut lesen, aber nicht umsetzen, die sich wieder konterkarieren und das ist die Realität. Ja? Und das muss man, glaube ich, erst einmal verstanden haben. Dann gibt es viele Leute, die meinen, dass man Entwicklung bestimmen könnte, voraussagen könnte. Es gibt ein wunderbares Beispiel, was ich da immer gerne erzähle. Wir haben es ja bei Entwicklung mit unheimlich komplexen Systemen zu tun. Die Gegenden, in denen wir tätig sind, wie zum Afghanistan, sind ja bestimmt durch so unglaublich viele Variablen, die alle nicht zu kontrollieren sind. Sie haben sie auf der Karte gesehen. Ja, jetzt nehmen Sie sich das Beispiel eines Fußballspiels. Bald ist Fußball-Weltmeisterschaft. Und da haben Sie eine relativ ganz einfache, überschaubare Situation. Ein Spielfeld, 11 Spieler spielen gegeneinander, ein Ball, klare Regeln und das. Und dennoch ist es noch nie gelungen, nur auch ein Tor vorherzusagen. Ja, sehen Sie, das sind relativ wenige Variablen, die da zum Tragen kommen. Und trotzdem kann man es nicht vorhersagen. Aber in der Entwicklungspolitik gibt es Leute, die glauben, sie könnten es. Sie könnten sich am Schreibtisch etwas ausdenken und auf diese Weise sozusagen Wirkungen voraussagen. Das weiß man nicht. Ja, man kann viel an Unterstützung leisten, ich spreche ja nicht dagegen. Ja. Man kann Leuten solidarisch zur Seite stehen und in dem Moment ihnen auch Hilfestellungen geben, etwas zu entfalten. Und sie haben meistens ein eigenes Gefühl davon, was sie drückt und wo sie etwas verändern wollen. Das kann man tun. Diese Form von Solidarität ist wichtig. Aber zu glauben, man könne jetzt also diese Prozesse am Reißbrett planen, das ist ein Irrglaube. Das ist etwas, was nicht richtig funktioniert. Und genau in diese Richtung läuft aber die Entwicklungspolitik, die offizielle. Sie läuft in diese Richtung rein und sie versucht immer stärker, die Dinge voranzuplanen, technisch in den Griff zu bekommen, noch weitere Kästchen zu machen, noch weitere Mindmaps zu machen. Und das gilt dann für die Militärplanung genauso und die Verschränkung des Ganzen. Und dann wird daraus etwas, was ich vorhin gesagt habe, wo man also vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht und nicht mehr weiß, mit was man es eigentlich zu tun hat. War das jetzt eine Erklärung, Katja?
Ja, doch, wir nähern uns. Also weil wir beschäftigen uns ja mit der Frage, okay, was ist denn dann heute an Entwicklung im Sinne der Opfer und derer, die benachteiligt werden, noch möglich? Das ist ja das, worüber wir hier eigentlich reden. Und dann will ich jetzt Herrn Schäter fragen, aber es gibt ja sozusagen auch einen linken entwicklungspolitischen Diskurs, oder? Schon in den 60er, 70er Jahren gab es mal. Was ist denn mit dem? Ist der verloren gegangen? Muss der sich nicht auch ändern? Also muss man nicht auch darüber sprechen? Also das, was der Thomas Gebauer genannt hat, sind Sie darin schon, wollten wir da nicht auch was vorhersagen an Entwicklung? Glaubten wir nicht auch, dass es von A nach B geht? Also muss der nicht auch ein Stück weit revidiert werden, oder ist er schon mit diesen Vorschlägen vom Spielfeld?
Ja, natürlich. Also zum einen, mich erstmal froh, dass es diese Veranstaltung gibt, dass man über den Begriff der Entwicklung diskutiert, weil das kommt mir eben immer wieder zu kurz. Ich bin immer so aufgeregt. Nein, ich habe immer so ein Mitteilungsbedürfnis. Tut mir leid.
Und so wenig Zeit mitgebracht.
Genau, ich muss ja gegen die Zeit arbeiten. Nein, ich glaube, es hat sich sicherlich, ich bin also wirklich froh, dass wir diese Diskussion hier haben, weil wir an sich zu wenige Foren haben, auf denen überhaupt noch der Begriff der Entwicklung diskutiert wird. Natürlich ist es richtig, dass wir die Diskussionen in den 60er und 70er Jahren waren, die sind in den 80er Jahren abgebrochen. Deswegen haben Sie natürlich vollkommen recht, dass der eben, ich würde mal sagen, ganz böse gesagt, in Nischen wie in der Kirche beim Miserio noch geführt werden. Da haben die Kirchen meines Erachtens bis in den 80er Jahren eine sehr große Rolle gespielt und seitdem an Bedeutung verloren. Und wenn sich gerade die gesamte Entwicklungsindustrie anschauen, die ist seit Anfang der 90er Jahre entstanden, selbst Sie alle hier sind Teil dieser Entwicklungsindustrie, die ist entstanden und die ist potenziell angestiegen, exorbitant angestiegen, und da kam sozusagen der Diskurs ein bisschen nicht mehr mit. Der Diskurs ist sozusagen dabei auf der Strecke geblieben. NGOs sind gegründet worden ohne Ende, Gelder sind da hineingegeben worden, Versprechungen sind gemacht worden. Das schönste Beispiel dafür sind die Millennium Development Goals, wo man sozusagen genaue Ziele hat, wie Entwicklung stattfinden sollen, in Zahlen ausgedrückt, was bis wann erreicht werden soll. Darüber hat man sozusagen das beste Beispiel, wie sich Entwicklung in Praktik verkehrt hat, wo es nur darum geht, vorgegebene Ziele zu erreichen und die Vision, was erreicht werden soll, überhaupt nicht mehr diskutiert wird. In Betrachtung der Vision haben Sie vollkommen recht, es gibt natürlich dieses Fukuyama-Paradigma Demokratie, Wirtschaftswachstum, liberale Marktwirtschaft, aber in einer gewissen Weise fehlt mir bisher der Diskurs, der Raum, der andere Diskurse ermöglicht. Wenn ich mit in Afghanistan mit Lokalen rede, hört man häufig andere Begriffe. Und das sind Begriffe, die sozusagen gleich in gewisser Weise als eine Sicherheitsbedrohung wahrgenommen werden, weil sie sozusagen unserer Vorstellung von Entwicklung nicht entsprechen. Ja, also ich denke, die Frage ist, inwieweit leisten wir uns überhaupt die Möglichkeit, hier andere Visionen zuzulassen. Und was ich noch faszinierender finde, das hatten Sie gerade angedeutet, sind die Kooptierungsstrategien. Human Security ist der beste Beweis dafür, einer Kooptierungsstrategie, wo es darum geht, eben schöne Begrifflichkeiten zu entwerfen, mit denen man versucht, eben auch Menschenrechtsgruppen, NGOs und so weiter und so fort hineinzuholen in ein Konzept. Wenn Sie die letzten Berichte genau lesen, sind es meines Erachtens ganz knallharte Staatskonzeptierungen, die dahinter stehen. Wenn Sie da weiterkommen mit dem Begriff, also was mich wundert, dass Sie den Begriff Failed State so oft im Munde führen. Ich finde es ein Unbegriff. Failed State ist ein Begriff, der von vornherein sagt, dass Staaten in einer gewissen Weise gescheitert sind. Ist ein Begriff, den ich in der Wissenschaft an sich kaum verwende, wenn dann noch eher von fragilen Staaten. Selbst den Begriff finde ich problematisch, da er an sich vorgaukelt, dass es sozusagen einen Staat gibt, der ein Optimum erreicht und alles der andere ist defizitär. Marode Staaten, Failed States und so weiter und so fort. Er setzt sozusagen voraus, wir alle wollen Dänemark erreichen. Ja, als das Beispiel. Und das, was nicht Dänemark ist, wird in einer gewissen Weise negativ abgekoppelt. Und das ist und da erstaunt mich gerade von Ihrer Seite, der Sie gerade sagen, okay, wir müssten die Strukturen von unten betonen, dass wir sozusagen dann eben sehr stark gerade mit diesem Staatsbegriff kommen. Wir müssen erkennen, auf lokaler Ebene, und das ist für mich in Afghanistan faszinierend, dasselbe in Somalia haben wir auch ein größeres Projekt gehabt, auf lokaler Ebene, da wo kein Staat ist, herrscht keine Anarchie. Dort gibt es Strukturen, die funktionieren. Es gibt auch Legitimitäten, die dort existieren. Das muss anerkannt werden. Und meines Erachtens ist das entscheidend, dass sozusagen hier eben die lokalen Realitäten in einem Entwicklungsbegriff weitaus stärker eingebunden werden sollten.
Darf ich jetzt nur mal kurz, Sie haben von Visionen gesprochen, aber Sie haben sie nicht genannt. Also welche Visionen, die unseren Sicherheitsbegriff, können Sie kurz zwei Beispiele nennen? Herr Kasch kriegt auch Gegenrede, klar. Ja,
hoffe ich, wäre schön. Wenn man die Frage stellt, wie können wir helfen, das ist meines Erachtens schon die falsche Frage. Wir können nicht die Frage stellen, wie können wir helfen. Ja? Das heißt in einer gewissen Weise, dass wir Antworten wissen. Ja? Ich denke, das ist sozusagen schon ein ganz falscher Ansatz der Entwicklungszusammenarbeit. Das heißt, hier geht es an sich eher darum, erstmal zuzuhören. Ja, wenn ich überhaupt dasselbe, wir haben die Verantwortung. Nein, jeder Mensch hat erst einmal für sich die Verantwortung. Wir können, wie können wir für uns voraussetzen, dass wir eine Verantwortung für uns beanspruchen, anderen Menschen zu helfen? Also ich finde, das ist an sich schon eine Vorstellung, die meines Erachtens schon viel zu weit geht. Das heißt, wenn ich in Afghanistan mich unterhalte, höre ich die Vision darüber, was Menschen erreichen wollen. Das sind teilweise Dinge, wo es sich, denke ich, eher um persönliche Schicksale geht. Sicherlich hört man hin und wieder, dass es Menschen darum geht, einfach etwas mehr Wohlstand zu haben, zu überleben. Das Moment des Überlebens spielt ja eine sehr große Rolle. Dagegen, und das ist sicherlich pauschal, auch viel zu pauschal, aber ein Begriff wie Demokratie hat in Afghanistan in meinen Gesprächen nie eine große Bedeutung gehabt. Auf der anderen Seite, es geht um Legitimitäten. Wie wird Legitimität hergestellt? Über religiöse Diskurse, über moderne Diskurse, ganz unterschiedlich, ja. Nur ich denke, hier ist an sich für wichtig, halte ich es für wichtig, diese Vielfalt erstmal anzuerkennen und nicht zu. Entschuldigung. Ich bin von deinem Kaschu beeindruckt. Diese Vielfalt anzuerkennen erstmal. Das lässt uns vielleicht in der Entwicklungszusammenarbeit erstmal frustriert zurück, weil wir sozusagen keine verallgemeinende Antwort haben. Deswegen vielleicht auch in diese Richtung gehend. Mit dem Fußballspiel, das ist eine gute Metapher. Wir wissen nicht, in welche Richtung das geht.
Okay, Herr Kasch,
ja. Ja. Ich denke, es gibt ja auch Gründe, warum es keine Visionen mehr gibt in der Weise. Ich muss ja nicht Herrn Schmidt zitieren, dass man sagt, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Nach der Altkanzler. Sondern wir haben einfach den Kollaps der Entwicklungsmodelle Vietnam, Angola, Mosambik und so weiter. Also die Hoffnung auf eine irgendwie geartete sozialistische Ordnungsmodell, Staat oder Demokratiemodell, das ist perdu. Und deshalb sind die Menschen pragmatischer geworden. Ich glaube, wir müssen es akzeptieren. Also wenn ich jetzt aus dem afrikanischen Kontext spreche, dass die Menschen, wenn die gefragt werden, what do you want, was willst du? Dann sagen sie Jobs, Gesundheit. Wenn jemand HIV-AIDS krank, HIV infiziert ist, dann will er die antiretroviralen Medikamente haben, Zugang haben, Gesundheitsversorgung, also das, was man Brot und Butter nennt. Also das ist im Grunde genommen das, was den Leuten auf die Nägel brennt. Und darauf müssen wir eingehen. Und dafür dürfen wir auch nicht so sehr akademische Diskussionen führen. Aber gleichzeitig gibt es auch ein gesteigertes Bewusstsein, politisches Bewusstsein. Ich war vor 3 Wochen in Kenia. Und in Kenia bin ich in Nairobi in den Slums gewesen und wir unterstützen dort eine Organisation, die Traumaarbeit macht mit den Menschen, die dort in den gewaltsamen Konflikten und Auseinandersetzungen involviert waren und gleichzeitig die auch mit der Verbesserung der Lebensbedingungen, Zugang zu fließend Wasser und so weiter, Elektrizität in den Slums arbeiten. Und die Leute standen auf und sagten, this is our right. Ne? Und früher hätten die gesagt, Government should deliver. Die Regierung muss uns das geben. Und die sagen, nein, we are claiming our rights. Wir fordern unsere Rechte ein. Und ich denke, das sind auch Prozesse, die sehr positiv sind. Es geht darum, dass die Leute ein Bewusstsein bekommen, auch zu Staatlichkeit und zur Staatsverwaltung und auch ihre Rechte einfordern. Und gleichzeitig müssen wir pragmatischer werden. Wir müssen pragmatischer werden, dass wir sagen, die Menschen müssen leben, brauchen Bildung, brauchen Gesundheit und brauchen Jobs und Einkommen. Das heißt also, so Themen wie Mikrokredite werden viel wichtiger und das ist das, was auch die Menschen interessiert, dass sie sagen, da kann ich mir ein kleines Business aufbauen und da habe ich Einkommen und ich denke, das müssen wir auch akzeptieren lernen und das auch aufzunehmen und nicht zu sehr in abstrakten Diskussionen uns zu gefallen. Ich meine, die sind notwendig, die Frage der politischen Diskussion, der Auseinandersetzung mit dem Sicherheitsbegriff der Bundesregierung, bin ich voll dabei. Und wir haben ja auch ein Gespräch gehabt mit Herrn Niebel über die Förderung der NGOs in Afghanistan, wo wir auch eine starke Konfrontation hatten. Das werden wir auch weiter durchführen. Aber das, was also vielen Menschen erstmal auf den Nägel bringt, brennt und wo wir als Hilfsorganisation auch unsere Angebote machen müssen. Ich meine, das ist ja ähnlich auch in Haiti, was da dargestellt worden ist. Ich glaube, da müssen wir viel stärker darauf hören, was die aktuellen Nöte der Menschen sind.
glaube, wir führen keine abstrakte Diskussion, Volker. Das sind schon sehr konkrete Diskussionen. Ich will es auch nochmal gleich ganz konkret machen, auch in der Abstraktheit, die man dafür dann braucht. Ja. Mir gefällt erstmal, dass wir uns von dem Sicherheitsbegriff verabschieden. Auch du sprichst ja von einem rechtsbasierten Begriff und hebst also das Recht in den Vordergrund. Und wenn du Leute sprichst in Afrika oder sonst wo auf der Welt, dann formulieren die ganz fundamentale Rechte, ihre sozialen Rechte. Sie wollen leben in Frieden und Wohlstand, wenn man so sagen will, ganz einfach. Und das ist auch völlig korrekt und richtig. Ja? Nur genau das wird ihnen verweigert durch bestimmte Verhältnisse, die in der Welt existieren, und die eigentlich dazu beigetragen haben, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Nämlich eine Spaltung in welche, die noch profitieren, die irgendwo noch zu den profitablen Regionen gehören. Und andere, die ich habe die Beispiele genannt, die somalischen Fischer, deren Existenzgrundlagen zerstört werden, die afrikanischen Kleinbauern und so weiter und so fort. Ja? Auch die, was wir von Haiti gehört haben. Oder die Menschen in Sri Lanka. Die sind einfach nicht mehr notwendig. Die braucht man nicht. Die kann man irgendwo wegschließen oder in ein Flüchtlingslager packen. Oder sie machen sonst irgendwie, was sie wollen. Diese Menschen, die fordern jetzt ihre Rechte. Die klopfen an und sagen, wir wollen. Wir haben auch ein Recht. Gell? Und in dem Moment wird das zu einem Sicherheitsproblem. So, und deswegen finde ich diesen Sicherheitsbegriff so problematisch, weil er genau das alles zulässt, was Sie auch nochmal ausgeführt haben. Und finde auch den Begriff der menschlichen Sicherheit, den ich gelegentlich auch benutzt habe als Gegenstück zu dem anderen, inzwischen so problematisch, weil er letztendlich etwas Defensives ist oder etwas, was uns vereinnahmt. Ja? Warum nutzen wir nicht den Begriff, den es da gegeben hat, nämlich die Menschenrechte als solche, die Deklaration der Menschenrechte? Das ist ein rechtsbasierter Begriff, da geht es ganz klar um Rechte und Pflichten gegenüber Menschen. Und es geht, also Pflichten von gesellschaftlichen Institutionen, nicht von den Menschen selbst. Und es geht um einen universellen Begriff, der genau die Exklusion ausschließt. Also nicht selektiv irgendetwas begreift, sondern sagt, hier, es ist etwas Universelles. Alle haben das Recht. Ja? Also zwei wesentliche Kategorien, die da gefasst sind und die einmal aufgegeben werden, wenn man von menschlicher Sicherheit spricht. Das ist ein Problem. Also dann sind wir uns vielleicht einig über Menschenrechte und jetzt wird es nicht nur abstrakt, sondern wir müssen uns ja überlegen, ja, wie setzt man die denn um Gottes Willen? Ja? Also einfach nur zu behaupten, die Menschen sind Träger von Menschenrechten und jetzt seht mal zu, wie er damit zurechtkommt, das ist ja genau das, was bislang in der Welt geschieht. Da ist man bei Agamben, ne? Dann sind die Leute so formal Träger, aber Bürgerrechte, wo die dann auch gesichert werden, ihre Menschenrechte, die gibt es dann nicht mehr. Das ist ja genau der Diskurs von ihm. Also geht es darum, sich zu überlegen, wie können diese Menschenrechte verwirklicht werden, wie können sie institutionalisiert werden. Und da taucht jetzt auf einmal der Staat auf, als eine Konstruktion. Aber es gibt ganz andere auch. Ja? Es gibt die Clanstrukturen, es gibt traditionelle Familienstrukturen, es gibt Kooperativen zum Beispiel, es gibt dann auch das neoliberale Modell. Ja? Das sagt ganz einfach, wenn jeder an sich denkt, ist auch an alle gedacht. Seht zu, wie ihr zurechtkommt. Ihr seid die Träger eurer Menschenrechte, macht's doch für euch selbst. Ja? Das wäre das, was auch als Modell existiert, was wir zurückweisen. Wir sind irgendwo der Auffassung, dass es sowas wie einer gesellschaftlichen Verantwortung bedarf. Ich benutze jetzt nicht den Begriff Staat, sondern gesellschaftlicher Verantwortung. Und kann mir da verschiedene Modelle vorstellen, verschiedene Formen. Ja? Es ist völlig richtig, in Afghanistan wird vieles an sozialer Sicherung oder Entsprechung von sozialen Rechten über die Clanstrukturen gemacht. Und da bekommt auch dann der Begriff der Korruption auf einmal eine andere Bedeutung. Weil die Korruption die einzige Möglichkeit ist, so etwas dann auch finanziell zu sichern. Und dann kommen wir mit unserem Korruptionsverständnis von hier aus, wollen es denen noch wegnehmen, dann werden die noch weiter in die Enge sozusagen getrieben und dann ist auch noch diese Form von sozialer Sicherung weg. Gilt auch für Afrika übrigens. Also das sind ganz unterschiedliche Modelle, die man anschauen muss und ich finde es falsch, finde es sehr bedenklich, nur mit dem Begriff des Business zu kommen, also mit den Kleinkrediten, weil da habe ich den Eindruck, da kommt man sehr stark in dieses Entrepreneurship-Wesen rein, dass die Menschen, die alle sozusagen dann als kleine Monaden für sich selbst noch verantwortlich sind, um ihr Leben zu organisieren. Ich weiß, dass es eine große Rolle spielt und dass man auch, wenn jetzt keine Kooperativen sich bilden, so etwas wie Kreditwesen möglicherweise notwendig ist, aber die Ideologie, die dahinter schwingt, gell, dass jeder für sich verantwortlich ist, das halte ich für sehr schwierig und das, glaube ich, sollten wir nicht weiter propagieren.